Herzlich willkommen zu Supermarktmacher, der Podcast von LZ Direkt. Ihre Gastgeberin Svenja Alberti. Sie spricht mit Supermarktmacherinnen und Supermarktmachern über alles, was sie bewegt, was sie antreibt und wie sie ticken.
Herzlich willkommen zu unserem LZ Direkt Podcast Supermarktmacher. Heute zu Gast Raphael Dierenberger, Edeka Kaufmann bei Regensburg. 5 Märkte, ein Getränkemarkt, aber nicht nur das. Wer ihm auf Instagram folgt oder seine Personalstrategie sieht, merkt, hier wird attackiert. Wir reden über zufriedene Mitarbeiter, Personalnot, lästige Kunden, Eigenmarken und darüber, warum er erst nach Österreich musste, um den eigenen Betrieb zu verstehen und wie viel Social-Media-Glanz die harte Realität am Point of Sale verträgt. Herzlich willkommen, Raphael Dierenberger. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Raphael, du hast dein Handwerk nicht im elterlichen Betrieb gelernt. Du hast bei Edeka Vandal studiert und warst dann in Österreich bei Sutter Lüthi und bist zurück in den Familienbetrieb. War das immer der Plan oder musstest du dich erst dazu überwinden?
Ich habe schon immer gewusst, also ich möchte in die Fußstapfen meiner Eltern treten. Ja, also ich war ja eben in Österreich dieses duale Studium gemacht und da war mir schon irgendwie klar, okay, du musst jetzt noch was anders sehen. Und ich weiß, ich habe damals dann ein bisschen nach dem Studium recherchiert und bin da bei dem Sutter Lüthi auf der Homepage gelandet und mich hat das irgendwie sofort 100% abgeholt, weil ich mir einfach dachte, mal was anders sehen.
Was hast du denn da aus Österreich mitgenommen, was du jetzt in deinen Märkten umsetzt?
Jeder, der, glaube ich, den Herrn Sutter Lüthi mal kennengelernt hat, ist halt wirklich ein absoluter Überzeugungstäter. Und ich fand es einfach so spannend, ja. Der ist ja so der letzte Selbstständige da in Österreich. Und ja, der brennt wirklich für seine Philosophie und das merkt man auch total in den Märkten vor Ort. Und das fand ich einfach das Spannende. Da muss man, ohne dass man jetzt davor die ganze Story kennt, du gehst in die Märkte rein und du spürst sofort, okay, das ist anders als der normale 0-15-Markt.
Meinst du, deine Kunden sagen das von deinen Märkten auch? Das ist Dierenberger?
Das ist natürlich der hohe Anspruch, klar. Also ich denke, kann man sagen, das große Ziel, da wo es irgendwann mal hingehen soll.
Du sagst, du hast zu Beginn deiner Selbstständigkeit viel Schmarrn gemacht. Welcher dieser Fehler war denn im Nachhinein so der wichtigste für dein heutiges Mindset?
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt den einen Fehler gibt. Ich glaube, da ist es eine ganze Kaskade, würde ich sagen, an Fehlern. Ich glaube, das, was uns auszeichnet, und das ist auch bei meinen Mitarbeitern so, dass also jeder soll auch Fehler machen und möglichst viele Fehler. Nur ich sage immer, wenn zweimal der gleiche Fehler ist, dann ist es dumm. Und ich glaube, das bringt uns alle voran einfach extrem, weil wir halt viele Sachen einfach mal ausprobieren. Und ich würde mal sagen, die Hälfte davon ist oft mal Quatsch. Oder ich bin da auch sehr prädestiniert. Ich bin ein großer Freund von Maschinen anschaffen, ob das Softeismaschinen sind oder Ananasmaschine. Da funktioniert nicht alles. Ja, also der eine oder andere hat dann wirklich einen durchschlagenden Erfolg und das rechnet sich dann auch. Und der Kunde, der belohnt es oft auch mal und auch wenn es jetzt nicht direkt immer der monetäre Erfolg ist, der Kunde hat immer halt ein neues Einkaufserlebnis und dann wird wieder drüber gesprochen, dann sagt man, hast du das jetzt schon beim Dierenberger gesehen, jetzt hat er wieder was Verrücktes und ich glaube, da sind die Leute, bleiben einfach neugierig und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch haben wollen. Nicht jede Woche, der Markt soll sich, das versuchen wir halt immer möglichst irgendwie verändern, dass der Kunde immer wieder ein neues Highlight hat, wo er dann allein aus Neugierde kommt. Weil so unsere Produkte sind ja, wenn man mal ehrlich ist, bei uns und den Wettbewerbern trotzdem ziemlich vergleichbar.
Das stimmt. Bevor wir tiefer eintauchen, wenn du den Handel nicht nur verwalten, sondern wirklich verstehen willst, dann klick jetzt kurz auf Folgen. So stellst du sicher, dass du jeden Monat die Insights bekommst, die dich in der Zentrale oder im Markt ein Stück klüger machen. Kostet dich 2 Sekunden, bringt dir den Vorsprung am POS. Und wenn dir der Schlagabtausch hier gefällt, lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. So, 5 Märkte, ein Getränkemarkt mit über... Quatsch. 5 Märkte, ein Getränkemarkt und eine Kaffeerösterei. Was ist davon von deinen Eltern? Was ist von deinem Bruder Max und was ist von dir?
Also ich habe damals gestartet 2016, da gab es einen Markt und die Bäckerei. Das muss ich auch gleich dazu sagen, die Bäckerei gibt es heute nicht mehr. Diese Zeit, einem Jahr haben wir die geschlossen. Und die Kaffeerösterei, die ist eigentlich so ganz klassisch mal klein bei uns im Laden. Wir haben uns da so einen kleinen Shop-Röster geholt. Das hat dann so gut funktioniert und mittlerweile hat sich mein Bruder da mit seiner Frau selbstständig gemacht und läuft jetzt auch als extra Betrieb. Ist aber für mich perfekt. Also ein riesen Glücksfall auf jeden Fall.
Okay, dann musst du dich da schon mal nicht mehr drum kümmern. Wunderbar.
Richtig.
Ist auch gut, dass sich manchmal solche neuen Sachen dann daraus ergeben. Man merkt, das ist vielleicht ein Unternehmen, was man selbstständig führen muss. So, ich habe hier noch einen kleinen Quick-Check. 5 Fragen, 5 ehrliche Antworten von dir. Ich sage einen Satz. Du nennst mir die Antwort oder sagst ihn einfach weiter. Wenn ich im Markt etwas verbieten dürfte, dann?
Wäre es gar nichts. Ich bin großer Fan von Freiheit und Verbote ist, finde ich, immer der schlechteste Weg.
Sehr schön. Der Satz, den ich im Teammeeting nicht mehr hören kann.
Das geht nicht, weil wir das immer schon so gemacht haben.
Oh, das kenne ich. Einen richtig guten Markt erkennt man an.
Eben, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, an der Atmosphäre, wenn man reingeht. Ich finde, das muss man einfach spüren, ohne große Erklärung, ohne großes Gerede, sondern das muss man spüren.
Das letzte Mal, dass uns ein Konzept richtig auf die Füße gefallen ist?
Ja, dort Soft-Eis-Maschine, da haben wir uns gedacht, das ist ganz easy peasy und wurde uns verkauft, da muss man auch gar nicht viel selber pflegen und das war dann aber doch nicht so.
Das ist mit Milch immer nicht so einfach, oder?
Und das war richtig teuer und war richtig teuer, dieses Gerät.
Oh, oh je. Hauptsache, es hat geschmeckt für eine kurze Zeit dann wenigstens. Wenn Edeka uns morgen feuert?
Dann gibt es die Edeka nicht mehr. Als Genossenschaft sind wir das Rückgrat.
Spaß jetzt mal beiseite. Kommen wir zu den Themen, die den Handel nachts wach halten. Wer deine Kanäle scannt, sieht einen Chef, der Mitarbeiter zur Arbeit fährt und Wohnungen für sein Team sucht. Das klingt natürlich erstmal nach einer heile Welt. Aber werfen wir einen Blick auf deine Website. 25 offene Stellen, trotz Übertarif, trotz Benefits, trotz Insta-Präsenz. Ist der Job im Supermarkt heute wirklich noch vermittelbar oder moderieren wir hier gerade den Mangel?
Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, also ein Stück weit natürlich moderiert man den Mangel, wobei wir bei uns jetzt merken, es ist jetzt in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Ich glaube jetzt auch seit der Corona-Krise und jetzt auch, wo es am Arbeitsmarkt wieder deutlich schwieriger wird, wird den Leuten auch langsam wieder klar, okay, das einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, der eigentlich sehr krisenfest ist, das hat auch einen großen Wert. Und mittlerweile sind auch die meisten Jobs ja auch im Supermarkt wirklich teilweise sehr gut bezahlt, wenn ich es jetzt auch sehe im Vergleich zu Leuten, die bei mir, Freunden, die auch studiert haben. Da kann man bei uns in der Metzgerei oder als Makler, der Stellvertreter, teilweise besseres Geld verdienen, als wenn man studiert hat. Also ich glaube, das ist halt immer auch noch so eine alte Erzählung, die von früher einfach, und ich glaube, die ist halt noch so stark in den Köpfen. Aber mittlerweile, ich denke, es wird immer interessanter.
Und tust du da was für, dass die Kommunikation einfach besser läuft, zum Beispiel auf Insta oder so?
Also klar, also Insta und Facebook, wir haben damals mit ganz klassisch mit Facebook angefangen und bei uns war eigentlich das Aha-Erlebnis, dass wir auf einmal gemerkt haben, okay, das bringt ja wirklich mehr Zusatzumsatz. Also das ist jetzt nicht nur einfach so, dass du postest da was und dann Leute liken das, sondern die gerade wir merken es auch oft, wenn wir Mitarbeiterbeiträge machen, so ganz klassisch, wie man kennt, kurze Mitarbeitervorstellung und die Mitarbeiter berichten auch immer wieder, die werden so oft darauf angesprochen und die Kunden sind da so interessiert. Wir hatten letztes Mal ein Bild von einem Azubi, der hat seinen ersten Rollbraten, hat er selber gemacht und da hat, was wir da für ein Kundenfeedback bekommen, ein Wahnsinn, wo man sich selber denkt, okay, das ist ja so ein Scheiß, ob da jetzt irgendwie ein Azubi einen Rollbraten macht, aber das ist, also die Leute, gerade mit Menschen, das wollen die Leute wissen, klar, die gehen jeden Tag einkaufen, die sehen die jeden Tag und wenn es nur der Hintergrund ist, okay, der hat zu Hause 200 zu Hause und geht gern Gassi gehen, das ist wirklich so, die Kleinigkeiten, ja, das macht es halt einfach menschlicher. Ich bin da selber oft erstaunt, wo ich mir denke, gut, der Beitrag, ob das jetzt jemanden interessiert, aber das sind meistens wirklich die Sachen, wo man selber gar nicht auf dem Schirm hat. Also das ist echt immer wieder spannend. Also,
ich
bringt auch was.
Toll fand, was du eben gesagt hast, dass die Jobs einfach zukunftssicher sind und ich glaube, man kann im Handel auch echt viel Spaß haben. Manche Kollegen schwören ja auch auf die Integration von Fachkräften aus dem Ausland, beispielsweise aus Nordafrika. Andere warnen eher davor. Du bist da pragmatisch. Wie sieht denn so dein Global Mix aus und wo stößt man an die Grenzen der Realität?
Also das ist ja auch eben das Thema mit Wohnungen suchen. Klar, das ist halt, klar kann man sagen, einerseits, ja, das ist nicht meine Aufgabe und das jetzt nochmal Zusatzbelastung ist es ja auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Gleichzeitig, wir haben mittlerweile Azubis aus Madagaskar, aus Vietnam, aus dem Togo jetzt mittlerweile. Und da muss man wirklich sagen, für uns ist das absolut da, wo wir hingehen wollen, weil wir jetzt einfach merken, und das glaube ich, kennt auch jeder Kollege, der das vielleicht zuhört, dass jetzt viele von unseren deutschen Azubis jetzt nicht gerade mal mit größter Begeisterung reingehen. Und das merken wir auf einmal jetzt wieder mit unseren ausländischen Azubis, die haben einfach wirklich richtig Bock. Für die sehen es als ihre große Chance. Und das macht doch einfach was mit dem Team, wenn man wirklich Leute, die sagen, sie wollen vorankommen. Bei mir, die Azubis teilweise, die sagen dann, die aus Vietnam zum Beispiel, haben zu mir gesagt, ja, sie wollen jetzt nicht nur 5 Tage arbeiten, sie wollen jetzt noch am Sonntag, ihnen ist langweilig, sie wollen noch am Sonntag im Bahnhof arbeiten. Es macht wieder so viel Spaß, mit Azubis zu arbeiten, die wirklich einfach Bock drauf haben. Also, und das bestätigen wir auch alle im Team. Klar gibt es Sprachbarrieren und gibt es auch kulturelle Unterschiede, das braucht man gar nicht wegdiskutieren. Aber für uns ist also dieser die Vorteile sind so viel größer, dass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt eigentlich mittlerweile, wir suchen uns unsere deutschen Auszubildenden wirklich ganz genau aus, wo wir sagen, die müssen auch wirklich, wirklich Lust drauf haben und nicht nur sagen, ja, okay, ich habe jetzt nichts gefunden, jetzt mache ich halt Lebensmitteleinzelhandel, weil ich sonst nichts bekomme. Bei uns in der Vergangenheit war auch der Klassiker. Also wir haben oftmals, haben wir sozusagen die Restrampe bekommen. Wenn die Industrie schon den Rest abgesaugt hat und nur die Leute, wo wirklich gar nichts bekommen haben, die sind am Ende zu uns gekommen und das ist richtig, sondern halt einfach nur, ja, weil wenn Mama und Papa zu Hause dann Stress gemacht haben und dann muss halt noch, dann muss der Ausbildungsplatz halt kommen, ne? Also für uns ist das wirklich nur positiv.
Und färbt diese Motivation der Mitarbeiter ab auf die anderen?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Mhm. Also nicht nur abfärben, aber es entlastet natürlich auch jetzt gerade unser Abteilungsleiter, wenn die Leute haben, wo man jetzt nicht die dazu prügeln muss, bitte geht's doch in die Schule, bitte, keine Ahnung, sondern ich fand es auch ganz spannend, eben unsere Auszubildenden aus Madagaskar, die haben sogar wirklich diese ganzen Thekenbegriffe für die Metzgerei, weil die haben wir in der Metzgerei eingesetzt, die haben konnten schon die ganzen Thekenbegriffe, konnten schon sozusagen die Standardbediensätze, haben die von sich aus gelernt. Da sieht man, was für eine Motivation dahinter steckt.
Du hast dir mal in einem Interview mehr Respekt und Verständnis von den Kunden gewünscht. Die Realität am Point of Sale wird aber oft rauer. Wie schützt du deine Leute vor Kundenattacken, ohne den Umsatz zu gefährden? Und wann kriegt ein Kunde bei dir Hausverbot?
Da sind wir eigentlich ziemlich pragmatisch. Ich sag mal, sobald es halt in Richtung Schreien oder Ähnliches geht oder respektloses Verhalten, also da sind wir eigentlich sehr resolut, weil ja, ich dachte mir jetzt eigentlich auch wieder beim letzten Weihnachtsgeschäft, ist das wirklich verrückt, was sich die Mitarbeiter auch da anhören müssen, und da sind wir auch einfach knallhart. Also da, wenn wer im Markt laut wird oder wir versuchen es halt immer auch den Kunden zu erklären, weil klar ist jetzt mal irgendein Angebotsartikel vergriffen oder so, aber wenn die dann ausfällig werden, dann ist bei uns einfach die Reißleine und dann, da ist mir auch ganz ehrlich der Umsatz dann egal, sondern das bringt ja nicht. Die dürfen dann gerne zum Mitbewerber gehen, aber das ist, ich finde, so ein gewisser Respekt, der wird ja, wenn bei mir ein Mitarbeiter sich mal ein bisschen im Ton vergreift, dann bekommen wir auch gleich die Beschwerde, aber da muss einfach ein gegenseitiger Respekt her. Also da sind wir knallhart, das hilft doch einfach nichts. Lieber verzichten wir auf den Umsatz.
Du hast auch mit viel Kriminalität zu tun, wegen eines Marktes in Bahnhofsnähe. Was ist denn da genau los?
Ja, das läuft ja eigentlich schon seit Eröffnung. Wir sammeln den jetzt seit 3,5 Jahren und sind jetzt bei über 3000 Anzeigen, die wir in der Zeit gestellt haben. Also das ist wirklich ein Dauerbrenner. Also das hört da auch nicht auf. Das ist wirklich
Was passiert genau?
Ja, massiver Ladendiebstahl, also in allen Bereichen. Das könnte man noch als Fehler sagen, den ich gemacht habe. Wir haben nämlich uns entschieden, obwohl uns alle davon abgeraten haben, auch dort SB-Kassen zu installieren am Bahnhof. Mhm. Und die werden natürlich sehr stark als Inflationsausgleichskasse genutzt. Aber da sind wir auch wirklich total resolut und versuchen da auch wirklich jeden, dem wir habhaft werden, anzuzeigen. Auch wenn es jetzt uns wirklich enorm viel Zeit kostet. Ich weiß, das kennt auch jeder Kollege, von den Anzeigen werden 99%, kann man sagen, eingestellt wegen Geringfügigkeit. Man muss aber auch sagen, das bringt wirklich was. Also wir haben in Regensburg gemerkt, wir haben da am Bahnhof so viele Anzeigen eben stellen können, dass die Kriminalitätsstatistik so nach oben gegangen ist. Und auf einmal war dann der Bundesinnenminister da, waren Abgeordnete da. Und auf einmal hatten wir eine riesige Polizeipräsenz, sind jetzt Kameras im ganzen Bereich installiert und es ist deutlich besser geworden. Also wir hatten da auch ein Thema eben mit Intensivtätern aus Tunesien. Diese Situation hat sich mittlerweile wirklich gebessert. Da wurden jetzt auch, ich glaube, 30 oder 40 auch zu längeren Gefängnisstrafen verurteilt und seitdem ist es auch besser geworden. Und das ist, glaube ich, immer der Punkt. Ich lese immer von ganz vielen und kann das auch nachvollziehen. Ja, wir zeigen gar nicht mehr an, weil es bringt ja sowieso nichts. Aber ich denke, wenn da alle gemeinschaftlich einfach wirklich diesen Weg der Anzeige beschreiten, dann kann irgendwann mal die Politik nicht mehr aus, weil dann ist es halt auch wirklich schwarz auf weiß. Und ich glaube, das ist das Thema, das habe ich auch oftmals in den Gesprächen gehört mit Abgeordneten, die dann gesagt haben, ja, aber die Zahlen, die steigen ja gar nicht groß. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch damit unsere Verbände was machen können. Wir brauchen das schwarz auf weiß, es muss angezeigt werden. Auch wenn es jetzt für den Einzelnen erstmal nichts bringt und es ist total frustrierend, das kenne ich selber. Also ich habe jede Woche selber einen ganzen Packen von Briefen im Briefkasten und 99% ist immer eingestellt. Also das regt mich genauso auf.
Ja, finde ich aber gut, dass du das so ansprichst und offensichtlich nützt es ja dann wirklich, wenn man die Anzeigen tätigt, dass die Politik auch mal aufhört oder zuhört und was tut. Weil das ist ja auch nicht eure Aufgabe.
Ja, du oder die Staatsanwälte das anders verfolgen. Also ich hatte da auch mal vor kurzem eben erst den Fall, da hatten wir einen Ladendieb, der ist zum 12. Mal hintereinander, ist jetzt unter den Markt gekommen, hatte schon Hausverbot, dann haben wir ihn wieder angezeigt. Und dann dachte ich mir, hat es dann auch irgendwann mal gereicht, dachte, dann habe ich die Nummer von dem Staatsanwalt gesehen, dachte, ich rufe den jetzt einfach mal an. Und dann habe ich ihn an der Strippe gehabt, hat er auch mal gefragt, so, was sollen wir jetzt noch machen? Wie oft soll der, also ab wann ist jetzt die Grenze, dass man der Staat sagt, es reicht? Muss der jetzt 15 Mal Hausfriedensbruch begehen oder 20 Mal? Und dabei habe ich auch noch die Aussage bekommen, ja, das ist noch nicht genug. Aber das sind halt so Punkte, da zweifelt man langsam wirklich in den Bereichen an der Handlungsfähigkeit. Weil man sagt, was, wenn ich jetzt 12 Mal geblitzt werde, dann bin ich ja mein Lappen ja schon 3 Mal los. Aber ja, irgendwie bei 12 Mal Hausfriedensbruch ist so, das reicht doch nicht. Also das ist absurd, ne?
Wahrscheinlich muss er dir noch einen über den Kopf hauen.
Ja, wahrscheinlich.
Du stehst selbst vor der Kamera, röstest Kaffee und verkaufst, oder vielleicht auch nicht mehr, weil die Rösterei ja jetzt dein Bruder übernommen hat, verkaufst trendige US-Süßwaren. Wie viel davon ist echtes Business mit Marge und wie viel ist reines Marketing?
Ja, das also mit dem selber vor einer Kamera stehen, ich sage immer, das ist jetzt auch nicht meine große Leidenschaft, aber ja, man
aber
ist so.
Bringt was?
Ja, und ich sehe es immer so, ich bin das Maskottchen der Firma, oder? Mein Familienname steht über den Märkten und das differenziert uns auch. Und ob man da Lust drauf hat oder nicht, aber ich glaube, das kennt jeder, Edekan oder Rewe, wenn sein Name draußen steht, die Leute identifizieren sich ja mit dir als Person. Und ich glaube, das interessiert die Leute halt auch. Und das, ja, also wir merken ganz viel, das bringt auch extrem viel. Und das kann man jetzt auch immer schwer beziffern, was bringt was bringt nichts. Mir fällt immer wieder auf, selbst wenn es jetzt irgendwelche Kleinigkeiten sind oder irgendwelche Neuprodukte, wo ich mir oft auch nicht sicher bin, man kann es immer schwer nachvollziehen, interessiert es die Leute oder nicht, aber man wird wirklich oft darauf angesprochen. Und das zeigt mir schon, ich denke mir auch, das ist immer das, was ich mir denke, wenn ich auch diese Videos mache und keinen Bock drauf habe, was jetzt schon regelmäßig ist, dass ich mir denke, okay, der Kunde, der liegt abends, man kennt es von sich selber, liegt abends auf der Couch, scrollt durch Instagram, hat also 100% Aufmerksamkeit auf sein Gerät und dann, wenn er mich jetzt 5-mal am Tag sieht oder 5-mal die Woche und das nächste Mal meinem Markt vorbeifährt, vielleicht ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass er bei mir vorbeischaut. Also wir merken schon immer wieder, wenn wir wirklich aktiv sind, klar, da muss man sich selber auch immer am Riemen reißen, dann das bringt auch was. Also das ist, ich glaube, das unterschätzen immer noch viele. Das ist echt ein wichtiger Faktor mittlerweile.
Kommen da Neukunden oder kommen die Stammgäste oder Stammkunden häufiger?
Auf jeden Fall auch Neukunden. Also das merken wir absolut.
Was ist denn das Rezept, mit dem ein lokaler Champion wie Dierenberger gegen die Algorithmen der Lieferdienste und den Preisdruck der Discounter besteht?
Ich glaube eben wirklich mit dass man wirklich ehrliche, authentische Eindrücke schaffen muss. Und das muss jetzt, also das fällt uns auch ganz oft auf. Das muss überhaupt nicht der Hochglanzpost sein, wo alles wirklich durchdesignt ist, sondern wir merken eher, dass gerade mal, wenn das jetzt nicht so perfekt aussieht oder alles so ein bisschen, ja, handgemacht wirkt oder auch teilweise, wo man sich denkt, oh Gott, das ist jetzt vielleicht nicht das schönste Bild, aber das ist gar nicht, das ist überhaupt nicht so wichtig, sondern Hauptsache, das ist authentisch. Also das fällt uns immer wieder auf.
Was treibt dich an?
Ja, ich glaube, ich möchte einfach selber Spaß haben an dem, was ich mache. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Dann kommt der Rest auch von ganz alleine. Also wenn jetzt die Mitarbeiter, das Team zufrieden ist, man selber da Spaß dran hat. Die Zahlen, die folgen dann immer nach. Das ist absolut meine Erfahrung. Wenn man selber da wirklich, eben, glaube, das ist das Wichtigste, dass man selber sich das auf Dauer erhält, dass man wirklich Spaß dran hat.
Kommen wir nochmal so zum Sortiment. Was bedeutet denn so Regionalität bei euch konkret?
Ja, natürlich, da ich ja beim Sutterlitz war, Regionalität bedeutet mir schon sehr viel. Aber muss man natürlich auch sagen, bei uns in der Region, obwohl wir jetzt hier in Bayern sind, ist es natürlich deutlich schwieriger, authentische, gute regionale Lieferanten zu finden, als jetzt zum Beispiel in der Bodenseeregion oder im Allgäu. Das merkt man halt, wir haben halt hier trotzdem, es gibt kleine Betriebe, ich könnte wahrscheinlich 30 Kartoffelbauern einlisten oder Eierlieferanten, aber gerade wenn es jetzt Richtung Obst geht oder auch wirkliche, ich sage jetzt mal so, der Sutterlitz, die sagt immer besondere Lieferanten. Das finde ich, beschreibt es ganz gut, weil das jetzt nicht der 10. Regionale Honig ist, sondern es gibt, wir haben jetzt letztens einen gefunden, auch bei uns in der Region, der halt wirklich ein Honig-Sommelier ist und so einen regionalen Bio-Honig wirklich auf einem ganzen Top-Niveau macht. Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach nach den wirklichen Perlen, kann man sagen. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, die es auch selber verstehen, ihr Produkt gescheit zu vermarkten, weil wir haben so viele Landwirte bei uns, die bauen halt Tonnen Maisel von irgendwas, Tonnen, aber schaffen es halt nicht, ihren Hof so wirklich zu einer eigenen Marke zu machen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Region auch so einen Bio-Betrieb, der Rind- und Schweinefleisch macht, und der hat es auch wirklich geschafft. Der bewirbt das selber online auch ganz viel. Und dann tun wir uns auch viel leichter. Bloß ich glaube, das ist noch bei vielen Landwirten, die sind noch nicht so weit, dass sie sagen, sie vermarkten sich selber auch wirklich als Marke, wo der Kunde dann auch schon kennt, weil da wird es meistens immer schwierig.
Und sucht ihr die oder kommen die auf euch zu?
Meistens muss man schon sagen, wir suchen die. Also das ist eigentlich immer, wir suchen die und wir helfen denen auch immer viel, wie läuft es mit der Verpackung, was sind die Vorschriften. Wobei wir da auch noch, da möchte ich eigentlich auch noch professioneller werden, weil ich glaube, das ist genau das Thema, wo wir als Händler in dem Fall viel mehr übernehmen müssen.
Du hast eben gesagt, die Bäckerei habt ihr jetzt verkauft nach über einem Jahrhundert. Warum? Was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen?
Ja, das war eigentlich gar nicht so leicht. Also als ich damals 2016 mir in den elterlichen Betrieb gekommen bin, also ich bin selber ja kein gelernter Bäcker oder Konditor, mein Vater war das.
Mhm.
Man muss aber auch sagen, als das damals übernommen habe, wir waren eigentlich kein, ja, man sagt immer, in der Branche sagt man Tütenbäcker. Also da wurde sehr viel mit Fertig- und Vormischung gearbeitet. Also es war zwar ein Bäckerhandwerk, aber hat jetzt nichts eigentlich mit dem Traditionellen zu tun gehabt. Und wir haben das dann umgestellt wirklich auf Langzeitteigführung und halt nur noch eigene Koch- und Brühstücke. Also alles wirklich nach den höchsten Regeln der Kunst. Waren da aber auch mit sehr geringem Maschineneinsatz. Man muss aber auch sagen, jetzt gerade nach dem Angriffskrieg und der starken Inflationssteigerung haben wir halt gemerkt, wir schaffen es nicht mehr, auch trotz super Kommunikation, wir schaffen es nicht mehr, dass der Kunde den Preis bereit ist zu zahlen, den man eigentlich verlangen müsste. Und dann war bei uns halt auch noch die Abwägungssache, wir hätten jetzt neu investieren müssen in eine neue Backstube, das wären dann gleich 6 bis 7 Millionen Euro Invest gewesen. Dann hat man irgendwann mal sagen müssen, okay, jetzt für einen Geschäftsbereich, wo man eigentlich gerade mal auf Null läuft, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Also das war wirklich, ist mir auch sehr schwer gefallen, aber irgendwann musste man sagen, okay, es funktioniert leider nicht mehr. Wir haben jetzt einen starken regionalen Partner, der jetzt nach unserer Philosophie das selber macht, aber der hat halt ein deutlich größeres Filialnetz selber, wo er dann halt auch eher kostendeckend arbeiten kann. Es ist einfach eine Größenfrage bei uns gewesen. Wir waren, selbst mit den damals waren es 4 Märkte, waren wir einfach zu klein, um das wirklich auszulasten. Das ist leider so. Und das ist auch, glaube ich, immer dieses... Das ist das Schwierige, wenn man den Kunden fragen würde, bei mir im Markt, dann erzählt mir wahrscheinlich jeder Zweite, ja, er kauft eine regional und ich kaufe nur die guten Bio-Eier aus dem mobilen Hühnerstall. Aber wenn man in den Einkaufswagen reinschaut, dann sieht es halt oftmals ganz anders aus. Dann ist halt zum Backen, reichen dann auch die Bodenhaltungseier. Und das ist halt einfach so ein bisschen diese Doppelmoral, die wir leider halt einfach in Deutschland haben. Das ist, da haben wir einfach auch ein anderes Einkaufsverhalten als zum Beispiel in Österreich. Ich weiß da immer noch ganz genau, beim Sutterlütti, da wurde eigentlich fast keine Haarmilch verkauft. Das kauft der Österreicher fast nicht. Und bei uns ist das ja, wenn der Haarmilch in der Werbung ist, dann verkaufen wir davon Paletten. Und das ist einfach so.
Also sehr preisgetrieben.
Und ja.
Das wird wahrscheinlich auch erstmal nicht besser werden. Wenn jetzt ein 22-jähriger BWL-Student dich fragt, ob er in den Lebensmitteleinzelhandel gehen soll, was sagst du ihm?
BWL-Student, boah, dann ist er wahrscheinlich ja hat er schon viel Konzerntümpel rüberbekommen. Da soll er sich das, würde ich sagen, genau überlegen. Also ich glaube, für einen Handel muss man geboren sein und das ist sicher, also ich glaube, man kann sein Geld viel leichter verdienen als jetzt unbedingt im Handel oder gerade im selbstständigen Lebensmitteleinzelhandel, sondern da muss man wirklich Überzeugungstäter sein, da bin ich überzeugt.
Okay, gut. Vielen Dank, Raphael, dass du heute bei uns mitgemacht hast bei unserem Podcast Supermarktmacher. Das war mega interessant und wir freuen uns auf alles, was du vorhast.